Strafe, sondern ihr sollt heute steinreich werden. Und das ist ja auch nicht so verkehrt, oder? Wie dieses Reiche aussieht, darüber jetzt mehr. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, der ist über den Jordan gegangen. Ist bekannt? Manche sagen, ja, der hat sich verabschiedet. Der ist nicht mehr unter uns. Der ist eben über den Jordan gegangen. Da ist irgendetwas kaputt gegangen. Der ist krank gewesen. Der ist nicht mehr unter uns. Und so sagt man eben auch, wenn jemand gestorben ist, der ist über den Jordan gegangen. Und diese Redewendung, die kommt natürlich aus dem jüdisch-christlichen. Und darum soll es heute gehen, über den Jordan zu gehen. Und das musste das Volk Israel, um in das verheißene Land einzugehen. Und die sind am anderen Ende aber nicht gestorben, sondern die waren quicklebendig und mussten, naja, so einiges noch unternehmen, um das Land dann für ihren Gott einnehmen zu können. In Josua 3, da heißt es in Vers 14, und das Volk brach seine Zelte ab und war bereit, den Fluss zu überqueren. Vor ihnen gingen die Priester mit der Bundeslade. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie überquert man einen Fluss? War jemand von euch schon mal in Israel und hat vielleicht auch schon den Jordan gesehen? Und wenn ihr dann an die Stelle gedacht habt, wo Josua mit dem Volk Israel über den Jordan gehen sollte, Mann, so schwer ist das doch gar nicht, oder? Weil der Jordan, wenn man sich den heute anguckt, da kann man drüber spucken. Also so ein großes Hindernis ist das überhaupt gar nicht. Aber damals war es eine andere Zeit. Damals war Hochwasser, Schneeschmelze. Damals, da wurde nicht so viel Wasser abgezwackt, um das ganze Land Israel zu bewässern. Also es war eine vollkommen andere Zeit. Wie überquert man einen Fluss? Vor dieser Frage stand auch vor langer Zeit mal eine Frau, eine Missionarin. Ihr Name ist Gladys Aylward. Sie ist 1902 in London geboren und wollte unbedingt Missionarin werden. Und dann bewarb sie sich bei dieser bekannten China-Inland-Mission von Hudson Taylor gegründet, diesem großen China-Missionar, und sie wurde abgelehnt. Was macht man in so einer Situation? Aber wenn man weiß, das ist meine Aufgabe, das ist mein Job, das will ich unbedingt tun, dann lässt man sich davon nicht einschüchtern. Und deshalb stand ihr Entschluss fest. Sie sparte Geld. 2 Jahre später reiste sie dann auf eigene Kosten nach China. Und in Nordchina, da schloss sie sich einer älteren Missionarin an. Gemeinsam gründeten sie die Herberge zu den 8 Glückseligkeiten, und durchreisende Chinesen, die konnten dort ein Quartier beziehen, und abends mussten sie Geschichten aus der Bibel hören. Und dann 1937, als der chinesisch-japanische Krieg im Gang war, da nahm Gladys Aylward viele Waisenkinder bei sich auf, und 1940 musste sie mit diesen Kindern fliehen vor den herannahenden japanischen Truppen, und sie wollte die Kinder unbedingt in Sicherheit bringen, und so zogen sie in den Süden, und nach 14 Tagen Flucht mit etwa 100 Kindern quer durch die Berge, die Jüngsten, die waren gerade mal 3 Jahre alt, da kamen sie an einen Fluss. Es war nicht der Jordan, es war der gelbe Fluss. Und ihre Hoffnung, die war auf einmal total wieder aktuell. Sie waren total froh, sie hatten es geschafft, sie waren an der Grenze. und sie waren erschöpft. Die ganzen Kinder jubelten und sie wussten, wir sind bald in Sicherheit, wir müssen nur noch über den Fluss. Und wisst ihr, was sie entdeckten? Alle Boote, alle Fähren, die waren auf der anderen Seite. Und die Dörfer am Fluss, die waren verlassen, menschenleer. Und der gelbe Fluss, der war in diesem Gebiet etwa 1,5 Kilometer breit. Und sie waren alle völlig verzweifelt. Was tut man, wenn man einen Fluss überqueren muss, ein Hindernis, und dann noch mit 100 Kindern diesen gelben Fluss, 1,5 Kilometer breit? Sie blieben 4 Tage und Nächte am Flussufer. Sie aßen ihre letzten Sachen, ihren letzten Proviant, und immer wieder betete Gladys um Rettung. Und natürlich können wir uns das vorstellen, auf der einen Seite hatte sie Hoffnung und auf der anderen Seite war aber auch Verzweiflung da. Auf der einen Seite wollte sie unbedingt glauben, es geht weiter, und auf der anderen Seite war dann aber auch so ein gewisser Unglaube. Und dann kommt ihr ein Psalm in den Sinn, Psalm 68. Ihr Königreiche, singt dem Herrn, Lob singt unserem Gott. Und dann erinnert sie sich an ein Lied. Und dann fängt sie an zu singen. Und wir alle, nicht nur unser Chor, wir alle, wir kennen Lieder. Und sie fängt an zu singen. Und bald stimmen die Kinder mit ein, weil sie kennen auch diese Lieder, die die Gladys singt. Und dann singen sie alle Loblieder, Anbetungslieder, und das hört ein chinesischer Soldat. Der ist noch einige Meter, Kilometer entfernt, aber er hört es, vom Wind dorthin getragen. Und dieser Mann ist sozusagen der letzte chinesische Posten auf dieser Seite des gelben Flusses. Und dann geht er diesen Gesang weiter, weiter und weiter und weiter und weiter und entdeckt die Gruppe von Gladys und den Kindern, und dann bringt er mit seinem Boot die ersten Kinder ans rettende Ufer in Sicherheit, und dort holt er Hilfe, und dann werden alle Kinder gerettet. Was tun, wenn man einen Fluss überqueren muss? Diese Frage, die stellte sich auch Josua. Nach 40 Jahren Wüstewanderung, da sollte das Volk Gottes das verheißene Land einnehmen. Israel war auf der Ostseite, Kanaan aber das verheißene Land auf der Westseite des Jordan. Vermutlich konnte keiner von ihnen schwimmen nach 40 Jahren Wüste, gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wie sollten sie dieses Hindernis jetzt überwinden? Und dann verbrachte Josua eine Nacht allein mit Gott am Ufer des Jordan, und dann sagte ihm Gott, was zu tun ist. Dann lesen wir in Josua 3, und Josua sagte zu dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sagte zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die Bundeslade tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Wie überquert man einen Fluss? Vielleicht anders gefragt, was ist dein Jordan jetzt, dein Hindernis jetzt in diesem Moment, an diesem Tag, in der letzten Woche? Hast du vielleicht auch die Hoffnung verloren? Wie geht es weiter, wenn man eigentlich denkt, da ist überhaupt kein Weg? Wie geht es weiter, wenn man denkt, so kann das auch nicht weitergehen? Und wie geht es weiter, wenn die eigene Kraft und auch die eigenen Möglichkeiten einfach nicht ausreichen? Und Josua, der nennt uns einige Schritte, die uns helfen, wenn wir vor so einer Herausforderung stehen. Und das Erste, was er sagt, heiligt euch. Und da kann man sich vielleicht auch fragen, was soll denn das? Wissen wir überhaupt, was das bedeutet? Und wie bereiten wir uns auf so etwas vor? Wie heiligen wir uns denn überhaupt heute, 2022, in einer neueren Übersetzung, da heißt es, mach dich bereit, reinige dein Denken und dein Herz und richte es neu auf Gott aus. Denn der Herr will ein Wunder tun. Das alte testamentliche Gesetz, das ist nicht die Antwort. Dann müssten wir, um uns zu heiligen, Schafe schlachten oder Ziegen oder Tauben und das auf dem Brandopferaltar darbringen und so weiter. Aber das Alte Testament, das hat uns auf etwas hingewiesen, was viel später kommen sollte. Und deshalb sagt das Neue Testament, dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, heilig sind. Und wie sollen wir uns dann heiligen? Gar nicht. Natürlich müssen wir uns immer wieder heiligen, und zwar deshalb, weil Sünde uns unheilig macht, weil Sünde uns verunreinigt. Und deshalb gibt es einen ganz wichtigen Rat, und zwar vom Apostel Johannes. Dort heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann heiligen wir uns. Und wenn Herausforderungen vor uns stehen, dann ist es wichtig, dass unsere Beziehung zu Jesus Christus, dass wir sie klären, dass wir sie säubern und unser Herz und unser Denken ganz neu auf ihn ausrichten. 3 Tage nahm sich das Volk Israel Zeit dafür, um sich zu heiligen. Heiligt euch, und ich denke, wir sollten Jesus vorangehen lassen. Die Israeliten, die folgten der Bundeslade, die ihnen durch den Jordan voranging. Und die Frage ist natürlich, was bedeutete die Bundeslade für Israel? Die Bundeslade war das äußere Zeichen einfach für die Gegenwart Gottes. Und in diesem heiligen Schrein, in dieser heiligen Kiste, da bewahrten sie die Gesetzestafeln auf, den heiligen Stab Aarons und das Manna. Und als Christen des neuen Bundes, da haben wir natürlich keine Bundeslade. Oder wie sieht das hier aus bei euch in Dorf Chemnitz? Ich denke, keiner hat eine Bundeslade irgendwo im Keller versteckt oder auf dem Dachboden. Aber wir sehen auf das leere Kreuz. Das ist ein äußeres Zeichen, das uns daran erinnern soll, der Tod und die Sünde und die Ohnmacht und die Verlorenheit, sie haben eben nicht das letzte Wort in unserem Leben, sondern Jesus. Und so wie die Bundeslade sich zuallererst in Bewegung setzen soll, um den Jordan zu überqueren, so hat sich Jesus auch für uns in Bewegung gesetzt. Er ist unser Licht und unser Heil. Er ist unser Weg, unsere Wahrheit und das Leben. Und so wie das Volk Israel den Priestern und der Bundeslade folgte, so sollten wir unseren Blick auf Jesus richten. Wie macht man das? Das machen wir jetzt zum Beispiel hier heute Morgen im Gottesdienst. Das können wir machen, natürlich im Gottesdienst. Das sollen wir gemeinsam unseren Blick wieder auf Jesus richten. Das können wir machen in der ganz persönlichen stillen Zeit, natürlich auch beim Abendmahl. Und in Bibelstunden und Gebetstunden und Anbetungszeiten, natürlich. Und deshalb ist Anbetung auch wichtig für uns Christen, um unseren Blick wieder auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus zu richten. Denn Anbetung und Lob gebührt Gott, völlig unabhängig davon, wie es mir gerade geht. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diesen Vers aus Psalm 103, den haben wir sicherlich alle zu Hause irgendwo im Wohnzimmer hängen oder im Schlafzimmer oder im Keller oder wo auch immer oder auf unser Auto geklebt. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Und wenn du singst und wenn du in so einer Sackgasse steckst und wenn du nicht mehr weißt, wie komme ich ans andere Ufer, dann beginne zu singen. Und zwar keine Klagelieder, sondern Anbetungslieder, denn in der Anbetung, da konzentrieren wir uns nur noch auf Gott. Dann ist alles andere um uns herum einfach wie weggeblasen und deshalb ist es so wichtig, wenn es dir dreckig geht, gerade dann lädt uns Gott ein, ihn zu anbeten. Und vielleicht kennen wir das aus unserer eigenen Erfahrung oder vielleicht auch von Paulus und Silas. Als sie so richtig im Dreck steckten und im Gefängnis waren, da fingen sie nicht an, an den Stäben zu rütteln, sondern was machten sie? Sie fingen an, Anbetungslieder zu singen. Und genau in dieser Geschichte von Gladys Aylward und den Kindern, da passiert genau das Gleiche. Sie fangen an, Anbetungslieder zu singen. Und dieses Singen wurde ihnen zur Rettung. Und nochmal die Frage, wie überquert man einen Fluss? Wie kommt man durch so einen Jordan? Natürlich im Aufsehen auf Jesus, im Lob und im Bekenntnis. Und deshalb ist dieses Lied auch so passend, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Und natürlich geht es nicht, ohne sich nasse Füße zu holen. Denn wir lesen in Josua 3, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan von oben, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern es wird stehen bleiben wie ein Damm. Und genau so geschah es. Die Priester traten in den Fluss, sie holten sich nasse Füße und der Jordan wurde gestaut. Und so konnten die Israeliten trockenen Fußes diesen Jordan, der eigentlich unüberwindbar war, Hochwasser, Schneeschmelze, sie konnten ihn überqueren. Und das Entscheidende an dieser Geschichte ist, die Priester mussten zuerst mit ihren Füßen in den Jordan laufen, bevor er gestaut wurde. Und die Priester konnten nicht vor dem Jordan stehen bleiben und warten, naja, mal gucken, irgendwann wird der Jordan schon stehen bleiben, sondern sie mussten in das Wasser gehen. Sie mussten sich die Füße nass machen. Sie mussten einen Glaubensschritt gehen, ohne die Sicherheit zu haben, naja, wird das auch funktionieren. Und diesen Glauben und diesen Schritt über das sichere Ufer hinaus, dieses sich nasse Füße holen, das brauchen auch wir in unserem Leben als Christen immer wieder, wenn wir Herausforderungen gegenüberstehen. Das ist wie beim Skispringen. Der Skispringer, der sitzt auf dem Absprungbalken, aber irgendwann muss er loslassen. Und er sieht nicht so richtig, naja, wie sieht es da unten aus? aber er lässt sich los, er fährt los und springt dann sozusagen ins Ungewisse. Und für uns heißt das, in den Jordan hineinlaufen, nasse Füße bekommen und doch nicht wissen, wie es ausgeht. Aber das gehört zum Glauben dazu. Und das gehört dazu, wenn es darum geht, Herausforderungen zu überwinden. Und ganz ehrlich, so richtig gut fühlt sich das eigentlich nicht an, nasse Füße zu bekommen. Aber Glaubensschritte zu wagen, ist nie mit einem wohligen Gefühl verbunden. Ich muss mich auch immer wieder überwinden, wenn ich meinen Glauben weitersage. Und vielleicht kennt ihr euch auch an Zeiten, wo ihr vielleicht euer erstes öffentliches Zeugnis gesagt habt. Da bekommt man schon nasse Füße, ob es bei der Konfirmation gewesen ist oder wo auch immer. Und wenn ich an meine erste Predigt zurückdenke, naja, da stand ich oben auf der Kanzel und habe die ganze Kanzel zum Zittern gebracht, weil ich so nervös gewesen bin. Und wenn ich mit meinen Kollegen auf der Baustelle auch immer wieder über den Glauben gesprochen habe, dann war das für mich auch immer ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Und vielleicht kennt ihr solche Gefühle, aber ich denke, wir bekommen immer wieder nasse Füße. Und besonders dann, wenn wir konsequent Jesus nachfolgen. Aber Wunder geschehen, wo Menschen Gott beim Wort nehmen und wo sie losgehen, obwohl es eigentlich gar kein Weg zu sehen ist. Wie überquert man einen Fluss? Heiligt euch, lasst Jesus vorangehen, holt euch nasse Füße und nachdem die Israeliten trockenen Fußes durch den Jordan gezogen worden waren, gab Gott einen Befehl. Und zwar sollten sie Steine aufrichten und die sollten sie aus den Jordan holen. Und wir lesen in Josua 4, da rief Josua die 12 Männer, die er bestellt hatte, von den Israeliten aus jedem Stamm einen. Und Josua sprach zu ihnen, ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch. Wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordan weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie über den Jordan gingen, sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein. Und genau das wollen wir jetzt hier in Dorf Chemnitz aufrichten, ein ewiges Andenken. Und ihr seht bei euch überall Steine. Und diese Steine, die bringt einfach mal bitte nach vorne, nehmt sie auf eure Schulter und bringt sie hier vorne hin. Also vielleicht hat der eine oder andere von euch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Vielleicht zittert gleich die ganze Bühne hier oben. Aber macht das einfach mal. Und wir versuchen, ein Denkmal aufzurichten. Und wir nehmen das jetzt nicht, buchstäblich. Denn damals, da haben ja 12 beziehungsweise 24 Steine gereicht. Wir wollen uns eigentlich alle eingliedern und alle Steine aufrichten, die wir finden. Deshalb guckt gut nach. Guckt gut nach, dass ihr wirklich keinen Stein liegen lasst, denn alle Steine müssen hier oben liegen. Wir bauen ein Denkmal. Und auch so ein Denkmal zu bauen, ist eine Herausforderung. Und diese Steine, die sollen uns einfach auch daran erinnern, dass wir Herausforderungen begegnen können. So ein Denkmal zu bauen, dadurch schafft man sich natürlich Erinnerungen an das, was Gott auch in meinem Leben, in unserem Leben schon getan hat. Und als Gott diesen Befehl gab, da wusste Gott natürlich, dass wir Menschen sind. Und nicht nur ich bin vergesslich mit 59 Jahren. Ich denke, manche von euch sind auch vergesslich und vergessen nur allzu schnell all das Gute, was Gott auch in deinem Leben getan hat. Und deshalb hat Gott diesen Befehl auch gegeben, weil er wusste, dass wir Menschen sind, dass wir vergesslich sind und dass wir vergessen, wie viel Gutes Gott auch in unserem Leben schon getan hat. Wie schnell vergessen wir das, was Gott für uns getan hat? Wie schnell nehmen wir Menschen an, was Gott für uns tut, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Aber es ist so existenziell notwendig für unser Glaubensleben, dass wir das eben nicht vergessen. Das, was Gott Gutes getan hat in meinem und auch in deinem Leben. Und noch einmal, Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann dürfen wir aus diesen Denksteinen vielleicht auch Danksteine machen. So ein Denkmal kann auch ein Dankmal werden. Gott gab den Israeliten diesen Befehl, weil er wusste, wie wichtig das für unser Leben als Christen ist. Dieses Denken und auch Danken, weil das ist geistliche Hygiene für unser Glaubensleben. Und vielleicht könnt ihr euch mal darüber Gedanken machen, was für Denk- oder auch Danksteine hast du für dich ganz persönlich? Ein so ein Gedenkstein für mich, das ist meine Bibel. Und die begleitet mich schon ja, ziemlich lange durch mein Glaubensleben. Und in dieser Bibel, da habe ich ganz viele Stellen drin markiert, oftmals auch mit Datum, wo Gott mir so ein Denkmal dann auch gegeben hat, wo mir ein Bibelvers ganz wichtig geworden ist, wo ich eine Losung gelesen habe, die in dieser aktuellen Situation total wichtig war für mich, wo ich von meiner Frau einen Vers bekommen habe, der mich ermutigt hat, der mich vielleicht auch, ja, vielleicht auch ganz neu herausgefordert hat, vielleicht ganz neu ins Nachdenken gebracht hat. Aber das ist wie so ein Tagebuch für mich, meine Bibel. Und das wünsche ich, dass wir alle so etwas Ähnliches vielleicht auch haben, wo wir so ein Tagebuch haben, wo wir all diese Denkmale, diese Dankstationen einfach festhalten, wo wir Gott erlebt haben in unserem Leben. Und natürlich gibt es noch viele andere Denkmale, die uns an Gott erinnern. Das kann eine Kirche sein, natürlich ein Gebäude oder auch unser Gemeinschaftshaus hier in Dorf Chemnitz, wo ihr sicherlich auch viele Erfahrungen mit Gott gemacht habt. Aber Gott möchte, dass wir einfach ab und zu anhalten und uns daran erinnern, was er getan hat. Und was für uns als Gemeinde gilt, das gilt natürlich auch für dein persönliches Leben. Es ist gut, wenn wir uns so eine Sammlung von Glaubenserfahrungen zusammenlegen und vielleicht auch zu Hause so eine Art Denkstein haben, um eben nicht zu vergessen, wie wir durch den Jordan kommen können, wie wir Herausforderungen begegnen können, wie wir Schwierigkeiten überwinden können. Und deshalb habe ich am Ausgang noch eine Schüssel hingelegt mit Kieselsteinen. Und wer von euch Freude hat, der kann gerne so einen Kieselstein mitnehmen und ihn einfach in die Hosentasche stecken oder auf den Nachttisch legen oder ins Badezimmer oder in seine Werkstatt oder ins Auto oder wo auch immer. Aber damit euch dieser Stein einfach daran erinnert, was Gott auch in deinem Leben schon Gutes getan hat. Vergessen wir nicht, wenn wir Herausforderungen begegnen, heiligt euch. Und lassen wir Jesus vorangehen und sind wir auch bereit dafür, dass wir uns nasse Füße holen, weil Glaubensschritte sind niemals immer mit wohligen Gefühlen verbunden. Und lasst uns einfach solche Gedenksteine aufrichten, die auch Danksteine werden für unser ganz persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir auch aus diesen alttestamentlichen Geschichten einfach viel Wichtiges erfahren für unser ganz praktisches Leben auch heute, 2022. Wir danken dir, dass es wichtig ist, dass du uns neu herausgefordert hast, uns zu heiligen, uns ganz neu auf dich zu konzentrieren, Buße zu tun, unsere Schuld zu bekennen und uns ganz neu auf dich ausrichten. Dass wir es immer wieder zulassen, dass du Herr unseres Lebens bist und dass du uns vorangehst, Herr, und dass wir dir folgen. Und dass wir bereit dazu sind, uns nasse Füße zu holen und dann im Rückblick einfach auch Gedenksteine aufrichten können. Hab Dank dafür. Beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.